Podcast 2. DRS 2.
Drei Minuten nach drei, das ist die Lesung im 2. Mit einem bitterironischen Blick auf die menschliche Natur und Gesellschaft endet heute unsere Sommerreihe mit Emil-Sola-Erzählungen. Zuerst hören Sie das Ende der Geschichte um den unbedarften und schüchternen Julien Michon. Der erklärt sich aus Liebe zur schönen Thérèse bereit, ihren toten Spielgefährten verschwinden zu lassen. Der ist bei einem geheimen und grausamen Liebesspiel umgekommen. Und Thérèse will Julien mit einer gemeinsamen Nacht belohnen, falls die Leiche ungesehen verschwindet. Um eine Nacht der Liebe heißt dann auch die Erzählung, die Raphael Klammer liest. Als kleinen Nachschlag hören Sie dann Peter Knehr mit der Kurzerzählung »Die Vogelscheuche«. Darin werden die hässlichsten Frauen von Paris als Schönheitsfördernd der Kosmetik an die Damenwelt verhökert. Zuerst jetzt um eine Nacht der Liebe. Es liest Raphael Klammer.
Julien hatte die Kraft eines Stieres. Als Dorfjunge schon im nahen Forst hatte er seinen Spaß daran gehabt, bei den Holzfällern mit anzupacken, sich Baumstrünke auf sein Bubenrückgrat zu laden. So war ihm denn auch der schmächtige Colombel, als er ihn nun trug, leicht wie ein Federbalg. Das war ein Vogel auf seinem Nacken, dieser stocktote Bengel da. Er spürte ihn kaum. Es machte ihm eine Schadenfreude, den da nun so gänzlich ungewichtig, so wippend leicht zu finden, wie überhaupt nicht mehr da. Der Colombel, dieses Nichts, würde nicht mehr mit seiner höhnischen Fratze vorbeiziehen unterm Fenster von dem Tag ab, wo er dort wieder die Flöte blasen werde. Der stichle ihn nun nicht mehr mit seinen Spötteleien in der Stadt. Und bei dem Gedanken, dass er einen Rivalen im Glück steif und kalt nun gepackt hielt, überrieselte Julien die Lenden hinunter ein Prickeln der Genugtuung. Er bugsierte ihn wieder auf seinen Nacken hinauf mit einem Achselschwung, er presste die Zähne zusammen und beschleunigte seinen Schritt. Die Stadt lag stockdunkel. Doch da schimmerte noch ein Licht über die Place des Quatre Femmes. Hinter dem Fenster des Kapitän Pidou, zweifelsohne, befand sich der Gendarmerie-Gewaltige nicht ganz wohl auf. Man sah die gewölbte Silhouette seines Bauches auf- und abmarschieren hinter den Gardinen. Julien, etwas unruhig, drückte sich an den Häuserwänden der anderen Straßenseite entlang. Da ließ ihn ein leichtes Hüsteln zu Eis erstarren. Er hielt in der dunklen Nische einer Tür. Er erkannte die Ehehälfte des Notars Savournin, die da Luft schöpfte und zu den Sternen hinaufguckte, mit hörbaren Seufzern. Das war ein Verhängnis. Gewohntermaßen zu dieser Stunde lag doch die Place des Quatre Femmes in tiefster Ruhe. Madame Savournin verschwand glücklicherweise doch endlich nach oben zu ihrem Meister Savournin, der in den Federn ruhte und dessen sonore Schnarchtöne zu vernehmen waren vom Pflaster her durch die geöffneten Fensterflügel. Und als denn dieses Fenster oben wieder zuklappte, schritt Julien lebhafter weiter, quer über den Platz hin, wobei er immer wieder nach der hin und her tanzenden, wild bewegten Silhouette des Kapitän Pidou hinüberspähte. Doch wirklich sicher wusste er sich erst wieder in der ganz dichten Enge der Rue Beau Soleil. Da waren die Häuser so aneinander gedrückt, das Pflaster so abfallend und so gewunden, dass kein Lichtstrahl der Sterne hereinleuchtete bis auf den Grund dieses Darms von einer Gasse, wo sich ein wahrer Stau von Schattentiefe über alles breitete. So wie er sich da im Schutz des Dunkels sah, riss ihn eine unwiderstehliche Lust jählings mit in einen wütenden Galopp. Das war gefährlich und widersinnig. Es war ihm sehr deutlich bewusst. Aber er konnte nicht einhalten im Galopp. Er spürte noch immer hinter sich das leere, grelle Geviert der Place des Quatre Femmes mit den Fenstern der Notarin und des Gendarmerie-Gewaltigen, deren Scheiben aufflammten wie zwei große, aufgerissene Augen, die ihm nachstierten. Seine Sohlen vollführten auf dem Pflaster ein solches Getrappel, dass er wähnte, man sei schon hinter ihm her. Dann, mit einem Ruck, stand er still. 30 Meter vor ihm hörte er die Stimmen der Offiziere aus der Table d'Hôte, die eine blonde Witwe in der Rue Beau Soleil bewirtschaftete, herüberschallen. Diese Messieurs da mussten sich einen Punsch geleistet haben, wohl um die Beförderung irgendeines ihrer Herren Kameraden festlich zu begehen. Der junge Mann sagte sich, dass, wenn sie die Straße heraufkämen, er geliefert sei. Keine Seitengasse stand ihm da offen zum Entwischen, und er hätte auch bestimmt nicht die Zeit mehr, nach rückwärts umzukehren. Er hörte das taktmäßige Heranschreiten der Stiefel und das leichte Geklirr der Säbel, von einer Angst gepackt, die ihm den Atem abdrosselte. Einen Augenblick lang konnte er sich nicht klar werden, ob die Schrittgeräusche näher kamen oder sich entfernten. Doch diese Geräusche wurden nach und nach schwächer. Er wartete noch. Dann entschloss er sich, auf seinem Weg weiterzugehen, wobei er seine Schritte dämpfte. Er hätte es auf bloßen Füßen getan, wenn er es gewagt hätte, sich die Zeit zu nehmen und die Schuhe auszuziehen. Endlich war Julien draußen angelangt, vor dem Tor der Stadt. Man stößte auf keinen Zollwächter mehr, noch irgendwelchen Wachposten sonst. Er konnte also ungehindert hindurch. Aber die jähe Weite des offenen Geländes machte ihn aufs Neue unheimlich unsicher beim Hinaustreten aus der engen Rue Beausoleil. Das weite, freie Feld lag vor ihm, ganz überflossen von Blau, einem sehr friedlichen Blau. Ein schauernd frischer Anhauch schlug ihm entgegen, und ihm war, als erwarte ihn eine unermessliche Menge und sandte ihm ihren Atem entgegen, ihm ins Gesicht. Man spürte es. Ein ungeheurer Aufschrei war im Gange, würde jeden Augenblick aufbranden und ihn festbannen auf der Stelle. Aber da war die Brücke. Er sah deutlich die weiße Landstraße, die beiden Brüstungen, niedrig und grau, wie Ruhebänke aus Granit. Er hörte die kleine kristallhelle Musik des Chanteclair in den hohen Gräsern. Da stürzte er weiter voran. Er stapfte gekrümmt, umlief die offenen Flächen, von Furcht gehetzt, er werde bemerkt von den tausend stummen Zeugen, die er um sich wähnte. Das fürchterlichste Übergangsstück war die Brücke selbst. Auf ihr musste er sich allen Augen preisgegeben fühlen, so im Angesicht der ganzen Stadt, die da rundherum gebaut stand, ein Amphitheater. Und er wollte sich vorarbeiten bis zum Ende der Brücke, bis zu der Stelle, wo er sich sonst gewohntermaßen hinsetzte, die Beine baumelnd, um die Frische der schönen Abende in sich einzusaugen. Der Chanteclair hatte dort ein großes Strudelloch, darüber eine dunkle schlummernde Glätte, durchwellt nur von kleinen, rasch sich bildenden Grübchen durch das Tosen darunter, eines alles in sich ziehenden Wasserwirbels. Wie viele Male hatte er sich damit belustigt, Steine in diese Wasserglätte zu schleudern, um am Aufwallen der Strömung die Tiefe des Loches zu ermessen. In einer letzten Willensanspannung lief er über die Brücke hin. Ja, genau da war es. Julien erkannte die Fliesenplatte, die von seinen langen Ruhestationen blank gewetzt war. Er beugte sich darüber. Er sah die Wasserglätte mit den sich rasch wellenden Grübchen, die immer wieder sich zum Lächeln formten. Da war es, ja, und er legte seine Last ab auf die Brüstung. Ehe er den kleinen Kolumbell nun hinunterwarf, zog es ihn unwiderstehlich, sich ihn noch einmal anzuschauen. Ein letztes Mal. Die Augen aller der Bürger in der Stadt, weit auf ihn gerichtet, hätten ihn nicht daran hindern können, sich so satt zu schauen. Einige Augenblicke verweilte er so, Auge in Auge mit dem Toten. Das Loch in der Schläfe starrte tiefschwarz. Ein Bauernkarren weit in der schlummernden Landschaft holperte dahin. Es scholl wie Stöhnen, drohend und schwer. Da hastete Julien vor, und um ein zu heftiges Aufplatschen zu dämpfen, umfasste er wieder den Toten und schob sich, soweit es ging, mit ihm vor, in seinem Fall. Aber er wusste nicht wie. Die Arme des Toten verkrampften sich so starr um seinen Nacken, dass er selbst mit hinuntergezerrt wurde. Er fing sich, wie durch ein Wunder, noch gerade an einem Vorsprung. Der kleine Colombel hatte ihn mitziehen wollen. Als er sich wieder zurückfand auf seinen Sitzstein, wurde er von einer Schwäche erfasst. So blieb er, zerbrochen, das Rückgrat gebogen, die Beine hängend, in der schlaffen Haltung eines müden Umherirrers, in die er so oft schon verfallen war. Und er stierte auf die wieder zur Ruhe gekommene Wasserfläche, auf der von neuem lächelnd Grübchen sich zeigten. Das war gewiss. Der kleine Colombel hatte ihn mitziehen wollen, am Hals hatte er sich ihm festgekrampft, so tot wie er war. Aber nun war von dem ganzen Spuk nichts mehr da. Er atmete mit breiter Brust die herrliche Frische des offenen Landes in sich ein. Er folgte mit den Augen dem silbrigen Aufflimmern des Flusses, zwischen den samtig dämpfenden Schatten der Bäume. Und dieser Winkel der Natur erschien ihm wie ein Versprechen von Frieden, von wiegender Ruhe ohne Ende, in einer Freude einer nur ihm gewährten, sich ihm heimlich öffnenden. Dann erinnerte er sich Theresens. Sie wartete auf ihn. Er war sich sicher. Er sah sie noch immer hoch auf der Freitreppe, der in sich zerbröckelnden, auf der Schwelle zur Tür, deren Stützpfosten das Moos zerfraß. Da stand sie, hoch aufgerichtet, in ihrer schimmernd weißen Seidenrobe, im Schmuck der Weißdornblüten, mit dem Herzblatt betupft mit einem Spritzerrot. Aber vielleicht hatte sie doch das Frösteln hineingetrieben, dann musste sie wieder hinaufgehuscht sein, ihn in ihrem Zimmer zu erwarten. Sie hatte die Tür offen gelassen. Sie hatte sich hingebettet wie eine Braut am Abend der Hochzeit. Ah, welch Vorgefühl der Seligkeit! Nie hatte ein Weib so auf ihn gewartet. Noch eine winzige Weile und er würde da sein, beim versprochenen Stelldichein. Aber seine Beine wurden schwerer und schwerer. Er fürchtete, auf der Stelle umzusinken. War er denn ein feiger Kerl? Und um sich wach zu schütteln, rief er sich Therese wieder vor sein Auge, da in ihrem Toilettentisch, wie sie ihre Hüllen hatte niederrauschen lassen. Er sah sie wieder vor sich, die Arme erhoben, die Brust gestrafft, frei in der Luft ihre ranken Ellenbogen bewegend und ihre marmorweißen Hände. Er peitschte sich auf mit seinen Erinnerungen an den Duft, der ausströmte von ihr, ihrer schmiegsamen Haut, an dieses Zimmer voll des Wollustschauerns, wo er den Rausch bis an die Grenze des Wahnsinns in sich gesogen hatte. Sollte er nun diesem alle Sinne durchglühenden Erlebnis entsagen, das sich ihm darbot, das er schon im Vorhinein kostete, dass ihm davon die Lippen brannten? Nein, eher schleppte er sich auf seinen Knien hin, wenn ihm die Beine den Dienst versagten. Aber das war schon eine verlorene Schlacht, in der seine Liebe zur Strecke gebracht, nur noch ersterbend verzückte. Er spürte nur mehr ein Verlangen, gegen das es kein Widerstreben mehr gab. Hinsinken zum Schlaf. Das Bild Theresens verblasste, eine hohe schwarze Mauer wuchs empor, die ihn schied von ihr, für immer. Jetzt hätte er ihr nicht mehr mit dem Finger an einer Schulter hinstreifen können, ohne darüber sterben zu müssen. Sein keuchendes Verlangen hatte einen Hauch an sich, wie von einem Toten. Nein, das war ihm nun für immer verwehrt. Die Decke wäre zusammengestürzt über ihre Köpfe, wenn er noch einmal hineingedrungen wäre in ihr Zimmer und dieses junge, herrliche Weib Fleisch zu Fleisch an sich gerissen hätte. Schlafen, immer zu schlafen. Wie köstlich musste das sein, wenn man nichts mehr in sich hat, was die Lust zu solchem Wachbleiben zum Wert erhübe. Er würde ja doch nicht mehr, wenn der Morgen anbrach, zu seiner Post sich auf den Weg machen, das war sinnlos geworden. Er würde nicht mehr seine Flöte blasen, er würde sich nie mehr ans Fenster setzen. Also, wozu nicht alles verschlafen, für immer? Sein Leben war zu Ende, er konnte sich nun Ruhe gönnen. Und er starrte von Neuem auf den Fluss. Er suchte zu erspähen, ob sich der kleine Columbell noch wo finden ließe. Der Columbell war doch ein Bursche voll Gerissenheit. Er wusste genau, was er da tat, als er ihn mitziehen wollte. Da unten breitete sich die Wasserfläche, durchquirlt von dem hellen Geglucker seiner Wirbel. Der Chanteclair nahm seine süße Musik auf, indes die freie Landschaft sich rings dehnte und weitete im Schattenmeer eines allwaltenden letzten Friedens. Julien stammelte dreimal den Namen Theresens aus sich hervor, dann ließ er sich fallen. Im Rollen über sich selbst, wie ein Packen, hinunter mit einem gewaltigen Aufgischten von Schaum. Und der Chanteclair nahm wieder sein Wellenlied auf in den Gräserweiten. Als man die beiden Toten auffand, vermutete man erst eine Rauferei. Man fabelte eine Geschichte zusammen. Julien musste dem kleinen Columbell aufgelauert haben, wohl um sich zu rächen für seine dauernden Sticheleien, und dann hatte er sich in den Fluss nachgestürzt, nachdem er ihn mit einem Steinwurf in die Schläfe hinüber befördert hatte. Drei Monate danach reichte Mademoiselle Thérèse de Marsan dem jungen Comte de Vetheuil ihre Hand fürs Leben. Sie war ganz in Weiß gehüllt, in ihrem schönen Gesicht war keine Regung. Es hatte eine Unberührtheit, die erhaben wirkte.
Die Vogelscheuchen. In Paris kann man alles kaufen. Die törichten Jungfrauen und die klugen Jungfrauen. Die Lügen und die Wahrheiten. Die Tränen und das Lächeln. Ihr müsst wissen, dass in diesem Lande des Handels die Schönheit eine Ware ist, mit der man ein widerliches Geschäft macht. Man kauft und verkauft die großen Augen und die kleinen Münder, die Nasen und die Kinne werden zu einem genau berechneten Preise notiert. So ein Grübchen, so ein Schönheitsfleckchen repräsentiert ein festes Einkommen. Und wie es ja immer Nachahmungen gibt, so imitiert man manchmal die Ware des lieben Gottes und verkauft die unechten, mit den Enden abgebrannter Streichhölzer nachgezogenen Augenbrauen, die falschen, mit Hilfe langer Nadeln am Haar befestigten Zöpfe, noch viel teurer. All das ist in Ordnung und logisch. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Und ich möchte euch einmal fragen, wozu die Zivilisation Nutze sein soll, wenn sie uns nicht hilft, zu täuschen und getäuscht zu werden, um das Leben überhaupt lebenswert zu machen. Ich muss euch jedoch gestehen, dass ich wirklich überrascht gewesen bin, als ich vor kurzem hörte, dass ein Geschäftsmann, der alte Durandeau, den ihr genauso gut kennt wie ich, die geniale und erstaunliche Idee gehabt hatte, mit der Hässlichkeit Geschäfte zu machen. Wenn man die Schönheit verkauft, dann verstehe ich das. Wenn man sogar die falsche Schönheit verkauft, so ist das ganz natürlich, so ist das ein Zeichen von Fortschritt. Aber ich behaupte, Durandeau hat sich um Frankreich ein großes Verdienst erworben, indem er das bis dahin tote Hässlichkeit genannte Material in den Handel gebracht hat. Verstehen wir uns richtig. Ich möchte von der hässlichen Hässlichkeit sprechen, von der offen als solche auftretenden Hässlichkeit, die man nach Fug und Recht als Hässlichkeit verkauft. Sicherlich seid ihr manchmal Frauen begegnet, die paarweise auf den breiten Trottoirs promenieren. Sie gehen langsam, bleiben vor den Schaufenstern stehen, kichern in sich hinein und raffen ihr Kleid auf eine gefällige und herausfordernde Art. Sie gehen eingehakt wie zwei gute Freundinnen, duzen sich meist, sind fast gleichaltrig und mit der gleichen Eleganz gekleidet. Aber stets ist die eine von glanzloser Schönheit mit einem nichtssagenden Gesicht. Man würde sich nicht umdrehen, um sie besser sehen zu können. Will es jedoch der Zufall, dass man sie bemerkt, dann betrachtet man sie ohne Missfallen. Stets ist die andere entsetzlich hässlich, von jener irritierenden Hässlichkeit, die den Blick fesselt, die den Passanten zwingt, zwischen ihr und ihrer Begleiterin Vergleiche anzustellen. Gebt doch ruhig zu, dass ihr auch schon auf den Leim gegangen seid und manchmal drauf und dran wart, den beiden Frauen zu folgen. Wärt ihr dem Scheusal allein auf dem Trottoir begegnet, so hätte euch Entsetzen gepackt. Dagegen hätte euch aber das junge Mädchen mit dem Dutzendgesicht völlig kalt gelassen. So aber waren sie zusammen, und die Hässlichkeit der einen setzte die Schönheit der anderen in ein besseres Licht. Nun gut, ich will's euch nur sagen. Dieses Scheusal, diese entsetzlich hässliche Frau ist bei der Agentur Durandeau angestellt. Sie gehört zum Personal der Vogelscheuchen. Der große Durandeau hatte sie an die mit dem nichtssagenden Gesicht zum Preis von 5 Francs die Stunde vermietet. Die Geschichte geht so. Durandeau ist ein origineller und erfindungsreicher, millionenschwerer Geschäftsmann, der den Handel als Kunst betreibt. Jahrelang stöhnte er, wenn er daran dachte, dass man bei dem Geschäft mit hässlichen Mädchen noch nicht einen Sou hatte verdienen können. Mit hübschen Mädchen zu spekulieren, ist eine heikle Sache, und Durandeau, der wie alle reichen Männer immer Bedenken hegt, hat, das können Sie mir glauben, niemals daran gedacht. Eines Tages kam ihm plötzlich, wie von oben her, die Erleuchtung. Sein Geist gebar mit einem Male die neue Idee, so wie es bei den großen Erfindern der Fall ist. Er ging auf dem Boulevard spazieren und sah zwei junge Mädchen vor sich hertrippeln. Die eine war hübsch, die andere hässlich. Und während er sie betrachtete, begriff er, dass die hässliche als eine Art von Folie diente, um die Reize der Schönen zur Geltung zu bringen. Ebenso wie Bänder, Puder, Zöpfe, Käuferinnen fanden, war es richtig und logisch, so sagte er sich, dass die Schöne die hässliche wie einen Schmuck kaufte, der ihr stand. Durandot ging nach Hause, um in Ruhe nachzudenken. Das Geschäft, das er sich durch den Kopf gehen ließ, musste mit größtem Takt in Angriff genommen werden. Wollte er sich doch nicht aufs Geratewohl in ein Unternehmen stürzen, das, wenn es gelang, genial und wenn es misslang, lächerlich erscheinen musste. So brachte er die Nacht mit Berechnungen, mit der Lektüre der Philosophen zu, die sich am treffendsten über die Torheit der Männer und die Eitelkeit der Frauen geäußert haben. Am nächsten Tage war schon beim Morgengrauen sein Entschluss gefasst. Die Arithmetik hatte ihm recht gegeben, die Philosophen hatten ihm so viel Böses von den Menschen berichtet, dass er bereits auf eine zahlreiche Kundschaft rechnete. »Ich wünschte mir mehr Erfindungskraft, dann würde ich das Heldengedicht über die Gründung der Agentur Durandot schreiben. Es würde ein burleskes und zugleich trauriges Epos werden, voll Tränen und schallendem Gelächter.« Durandot hatte bei der Zusammenstellung seines Warenlagers mehr Mühe, als er dachte. Da er sofort etwas unternehmen wollte, begnügte er sich zunächst damit, an Abflussrohren, an Bäumen, an verschwiegenen Orten kleine viereckige Zettel anzukleben, auf denen die mit der Hand geschriebenen Worte standen: »Junge, hässliche Mädchen für leichte Arbeit gesucht.« Er wartete 8 Tage, ohne dass sich auch nur ein hässliches Mädchen vorgestellt hätte. Dagegen kamen 5 oder 6 Hübsche, die schluchzend um Beschäftigung baten. Ihnen bliebe nur die Wahl zwischen Hunger und Laster, aber sie dächten noch immer daran, sich durch Arbeit zu retten. Durandot befand sich in großer Verlegenheit und wiederholte ihnen unablässig, sie seien doch hübsch und kämen daher für ihn nicht in Frage. Sie dagegen behaupteten steif und fest, sie seien hässlich, und es wäre die pure Schmeichelei und Bosheit von ihm zu behaupten, sie seien hübsch. Da sie jetzt für ihre nicht vorhandene Hässlichkeit keinen Absatz fanden, mussten sie wohl oder übel ihre vorhandene Schönheit verkaufen. Angesichts dieses Resultates sah Durandot ein, dass es nur hübsche Mädchen gab, die den Mut hatten, eine eingebildete Hässlichkeit einzugestehen. Was die Hässlichen betraf, so würden diese niemals von sich aus die übermäßige Größe ihres Mundes oder die abnorme Kleinheit ihrer Augen zugeben. »Macht getrost durch Maueranschläge bekannt, dass ihr jeder Fratze, die sich vorstellt, 10 Francs geben wollt, und ihr werdet durchaus nicht ärmer werden.« Durandot verzichtete daher auf Maueranschläge. Er engagierte 50 Makler und ließ sie auf die Stadt los, um Scheusale aufzuspüren. Es kam zu einem allgemeinen Aufgebot Pariser Hässlichkeiten. Die Makler waren Männer von Takt und Geschmack und hatten eine höchst beschwerliche Arbeit übernommen. Sie gingen je nach Charakter und Stellung des betreffenden Mädchens forsch vor, wenn es dringend Geld brauchte, mit mehr Takt dagegen, wenn sie es mit irgendeiner zu tun hatten, die noch lange nicht so weit war, zu verhungern. Für höfliche Leute ist es gewiss hart, einer Frau sagen zu müssen: »Madame, Sie sind hässlich. Ich kaufe Ihnen Ihre Hässlichkeit für so und so viel pro Tag ab.« Bei dieser Jagd auf die armen Mädchen, die vor ihrem Spiegel zu weinen pflegen, gab es denkwürdige Episoden. Manchmal gerieten die Makler in Rage. Sie hatten in einer Straße eine Frau von idealer Hässlichkeit vorbeigehen sehen und beeilten sich, sie Durandot zuzuführen, um sich den Dank des Meisters zu verdienen. Einige wandten sogar gewaltsame Mittel an. Jeden Morgen nahm Durandot die am Vortage angeworbene Ware in Empfang und besichtigte sie. Er saß in seinem gelben Schlafrock mit seiner schwarzen Satinkappe behaglich in einem Sessel und ließ die Bewerberinnen, deren jede von ihrem Makler begleitet war, an sich vorüberziehen. Er lehnte sich zurück, blinzelte mit den Augen und setzte, je nachdem, eine ablehnende oder befriedigte Kennermiene auf, nahm langsam eine Prise und sammelte sich. Dann ließ er, um seine Ware besser abzuschätzen, sie bald diese, bald jene Wendung vollführen und prüfte sie so von allen Seiten. Manchmal stand er sogar auf, strich über ihr Haar und betrachtete genau ihr Gesicht, so wie ein Schneider einen Kleiderstoff befühlt oder wie sich ein Kolonialwarenhändler über die Qualität einer Kerze oder des Pfeffers Gewissheit verschafft. War aber die Hässlichkeit ganz offensichtlich, das Gesicht stumpfsinnig und dumm, dann rieb sich Durandeau die Hände, beglückwünschte den Makler und würde selbst dieses Scheusal umarmt haben. Origineller Hässlichkeit gegenüber war er jedoch misstrauisch. Strahlten die Augen und spielte ein herausforderndes Lächeln um die Lippen des Mädchens, runzelte er die Stirn und sagte sich im Stillen, eine solche hässliche Frau sei zwar nicht für die Liebe, wohl aber für die Befriedigung der Sinnlichkeit geschaffen. Dann behandelte er den Makler etwas kühl und sagte zu der Betreffenden, sie solle nur später wieder vorsprechen, wenn sie alt geworden sei. Es ist auch nicht so leicht, wie man glaubt, sich in der Hässlichkeit auszukennen und eine Kollektion von wirklich hässlichen Frauen zusammenzustellen, die den Hübschen nicht schaden können. Durandeau bewies durch die Auswahl, die er traf, Genie, denn er zeigte, was für eine tiefgründige Kenntnis er vom Herzen und von den Leidenschaften der Menschen besaß. Für ihn war die Physiognomie die Hauptsache, und er behielt nur die entmutigend wirkenden Gesichter, deren Plumpheit und Dummheit den Betrachter erstarren lassen. An dem Tage, an dem die Agentur endgültig arbeitsfähig war und Durandeau den in die Jahre gekommenen hübschen Mädchen solche von auserlesener Hässlichkeit anzubieten hatte, die zu ihrer Gesichtsfarbe und ihrer besonderen Art von Schönheit passten, versandte er folgenden Prospekt: Agentur für Vogelscheuchen, L. Durandeau. Madame, ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich soeben ein Unternehmen begründet habe, dazu berufen, der Erhaltung der Schönheit unserer Damenwelt die größten Dienste zu erweisen. Ich bin der Erfinder eines Toilettartikels, der die natürlichen Reize der Frau noch stärker zur Geltung bringen soll. Bis heute konnten die Damen nicht verbergen, wie sie ihrem äußeren Glanz geben. Man sieht Spitzen und Geschmeide. Man weiß sogar, dass sie im Chignon falsche Haare tragen und der Purpur der Lippen und das zarte Rosa der Wangen nur geschickte Malerei ist. Nun habe ich aber das zunächst unmöglich scheinende Problem realisieren wollen, die Damen so zurechtzumachen, dass niemand ahnt, woher dieser neue Charme rührt. Ohne ein Band anzubringen, ohne im Gesicht etwas zu verändern, handelte es sich darum, ein unfehlbares Mittel ausfindig zu machen, um die Blicke auf die Damen zu ziehen und ihnen so alle unnütze Lauferei zu ersparen. Ich glaube mir schmeicheln zu können, dieses unlösbar scheinende Problem vollständig gelöst zu haben. Heute wird jede Dame, die mich mit ihrem Vertrauen zu beehren wünscht, zu einem mäßigen Preis die Bewunderung der Menge erlangen. Mein Toilettartikel ist höchst einfach und von sicherer Wirkung. Madame, ich brauche ihn nur zu beschreiben, damit Sie sofort verstehen, wie er anzuwenden ist. Haben Sie noch nie eine Bettlerin neben einer in Seide und Spitze gekleideten Dame gesehen, die ihr mit ihrer behandschuhten Hand ein Almosen reichte? Haben Sie bemerkt, wie sich die glänzende Seide gegen die Lumpen abhob? Wie dieser ganze Reichtum erst recht zur Geltung kam und neben all dem Elend an Eleganz gewann? Madame, Ich habe allen schönen Frauen eine sehr reichhaltige Auswahl der denkbar hässlichsten Gesichter anzubieten. Zerschossene Kleider heben neben sich neue hervor. Meine hässlichen Gesichter werden die hübschen erst ins rechte Licht setzen. Keine falschen Zähne mehr, kein falsches Haar, kein falscher Busen. Keine Schminke mehr, keine kostspieligen Toiletten, keine enormen Ausgaben für Puder und Spitzen. Man braucht nur eine einfache Vogelscheuche beim Arm zu nehmen und durch die Straßen spazieren zu führen, um die eigene Schönheit zu erhöhen und die zärtlichen Blicke der Herren auf sich zu ziehen. Haben Sie die Güte, Madame, mich mit Ihrer Kundschaft zu beehren. Sie werden bei mir eine große Auswahl der hässlichsten Geschöpfe finden. Sie können sich für Ihre Schönheit das Genre von Hässlichkeit aussuchen, das Ihnen zusagt. Tarif: 5 Francs die Stunde, 50 Francs für den ganzen Tag. Genehmigen Sie, Madame, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung, Durandot. Notabene, die Agentur stellt ebenso Mütter und Väter, Onkel und Tanten zur Verfügung. Mäßige Preise. Der Erfolg war groß. Am nächsten Tage lief in der Agentur der Betrieb an. Das Büro war von Kundinnen überfüllt, deren jede sich ihre Vogelscheuche aussuchte, um mit ihr in ausgelassener Freude von dannen zu ziehen. Man glaubt gar nicht, was es einem hübschen Mädchen für ein Vergnügen bereitet, sich auf den Arm einer hässlichen zu stützen. Man spürt, wie man hübscher wird und freut sich über die Hässlichkeit der anderen. Durandot ist eben ein großer Philosoph. Trotzdem darf man nicht glauben, dass die Organisation des Dienstes am Kunden leicht war. 1000 unvorhergesehene Hindernisse stellten sich ein. Wenn man schon Mühe gehabt hatte, das Personal zusammenzustellen, so bereitete die Befriedigung der Kundschaft noch größere Schwierigkeiten. Da erschien etwa eine Dame und verlangte eine Vogelscheuche. Man führte ihr die Ware vor, bat sie zu wählen und begnügte sich mit ein paar Ratschlägen. Die Dame ging von einem Scheusal zum anderen, rümpfte die Nase, fand die armen Mädchen entweder zu hässlich oder nicht hässlich genug und behauptete, keine von ihnen passe zu ihrer Schönheit. Die Kommis gaben sich die erdenklichste Mühe und suchten sie für die schiefe Nase der einen, für den riesengroßen Mund der anderen oder die plattgedrückte Stirn und den blöden Gesichtsausdruck einer dritten einzunehmen. Ihre Beredsamkeit war für die Katze. Ein andermal war die Dame selbst entsetzlich hässlich, und Durandot bekam, wenn er gerade zugegen war, nicht übel Lust, sie selbst für schweres Geld zu engagieren. Sie wolle ihre Schönheit verbessern, sagte sie, und verlangte eine junge und nicht so hässliche Vogelscheuche, da sie einen nicht allzu auffälligen Schmuck brauche. Die verzweifelten Kommis stellten sie vor einem großen Spiegel auf und ließen das ganze Personal an ihr vorüberziehen. Überdies trug sie als Hässlichste den Sieg davon. Aber, entrüstet, dass man ihr solche Objekte anzubieten wagte, lief sie weg. Inzwischen bildete sich nach und nach eine Stammkundschaft, und jede Vogelscheuche hatte ihre ständigen Kunden. Durandot konnte sich auf seinen Lorbeeren ausruhen und genoss die heimliche Freude, einen Schritt auf dem Wege zur Humanität getan zu haben. Ich weiß nicht, ob man sich ein Bild von der inneren Verfassung einer Vogelscheuche machen kann. Bei strahlendem Sonnenlicht mag sie wohl auch ihre Freuden haben, aber sie weint, wenn's niemand sieht. Die Vogelscheuche ist hässlich, ist Sklavin und leidet darunter, dass sie dafür bezahlt wird und hässlich ist. Im Übrigen aber ist sie sehr gut angezogen, darf mit den berühmtesten Weltdamen Arm in Arm gehen, fährt mit ihnen im Wagen, speist mit ihnen in den feinsten Restaurants und verbringt ihre Abende im Theater. Sie duzt sich mit schönen Mädchen, und es gibt Ahnungslose, die glauben, sie gehöre zu eleganten, auf den Rennplätzen und bei den Premieren tonangebenden Gesellschaft. Den ganzen Tag über ist sie vergnügt. Nachts aber tobt und schluchzt sie. Sie hat die der Agentur gehörende Toilette abgelegt, ist allein in ihrer Mansarde und blickt in den kleinen Spiegel, der ihr die Wahrheit sagt. Dort sieht sie ihre hüllenlose Hässlichkeit und spürt genau, dass sie niemals geliebt werden wird. Sie, die dazu ausersehen ist, die Begierden anderer aufzureizen, wird nie von der Seligkeit der Küsse wissen. Heute habe ich nur von der Gründung der Agentur erzählt und Durandots Namen der Nachwelt überliefern wollen. Solche Männer haben einen hervorragenden Platz in der Geschichte zu beanspruchen. Vielleicht schreibe ich eines Tages die Beichte einer Vogelscheuche. Ich habe nämlich eine von diesen Unglücklichen gekannt, die mich durch die Erzählung ihrer Leiden tief erschüttert hat. Sie hatte als Kundin ein Mädchen, die ganz Paris kennt und die sie oft sehr lieblos behandelt haben. Mit Verlaub, meine Damen, zerreißen Sie die Spitzen nicht, die Sie schmücken. Seien Sie nett zu den Hässlichen, ohne die Sie nicht mehr zu den Schönheiten zählen würden. Meine Vogelscheuche ist eine Feuerseele. Ich vermute, sie hat viel Walter Scott gelesen. Ich kenne nichts Traurigeres als einen verliebten Buckligen oder eine hässliche Frau, die sich in himmelblauen Träumen verzehrt. Das unglückliche Mädchen verliebte sich in alle Männer, deren Blicke ihr beklagenswertes Aussehen anzog und auf die Gesichtszüge ihrer Kundinnen lenkte. Stellen Sie sich jene Spiegel vor, die die Lerchen an sich locken und sie dabei dem Blei des Jägers ausliefern. Sie hat viele Tragödien erlebt. Sie war schrecklich eifersüchtig auf diese Frauen, die sie bezahlten, so wie man für eine Büchse Pomade oder ein paar Halbstiefel bezahlt. Sie war eben eine Sache, die man für so und so viel pro Stunde mietet. Und doch hatte die Sache ihre fünf Sinne. Stellen Sie sich ihre bitteren Gefühle vor, wenn sie lächelte, wenn sie sich mit denen duzen musste, die ihr ihren Anteil an der Liebe stahlen. Und diese schönen Mädchen, die sich ein boshaftes Vergnügen daraus machten, ihre Vogelscheuche in der Öffentlichkeit wie eine Freundin zu liebkosen, behandelten sie unter vier Augen wie einen Dienstboten. Und aus Laune würden sie sie zerschlagen haben, als wäre sie eine Nippfigur gewesen. Aber was liegt schon an einer Seele, die leidet, wenn es sich um den Fortschritt handelt? Die Humanität marschiert. Künftige Geschlechter werden Durandot dafür segnen, dass er eine neue Ware in den Handel gebracht, die es bis dahin noch gar nicht gab, und einen Toilettenartikel erfunden hat, der der Liebe die Wege ebnet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.